Ich bin Religionslehrer hier an der Freien Evangelischen Bekenntnisschule. Unser geistliches Zuhause ist die Markusgemeinde und da ist heute Gemeindefest. Von daher ist meine Frau heute nicht mit dabei, die ist damit eingespannt. Ich soll aber herzlich grüßen. Ja, die Sommerpause steht vor der Tür. Für viele Menschen heißt es in diesen Tagen, Dinge zu Ende bringen, gut abschließen und sich dann verabschieden. Möglicherweise mit dem Ausblick, dass nach der Pause ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Sogar Kinder spüren diese besondere Stimmung vor den Sommerferien, in der sich Wehmut, Erleichterung und vielleicht auch so etwas Sorge um die kommende Zeit mischt. Der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist aber auch deutlich, denn Kinder gewöhnen sich schneller an neue Situationen. Bei uns, da fällt doch mit zunehmendem Alter auf, wie schwer wir uns mit Veränderungen tun. Und am Ende eines solchen Abschnittes, da fällt dann irgendwann auch einmal ein letztes Wort, ein letzter Satz. Und in der heutigen Predigt geht es auch um einen letzten Satz. Und um was für einen? Es ist der letzte Satz, der das wohl bekannteste Gebet des Christentums abschließt. Heute endet die Predigtreihe zum Vaterunser und sie endet mit dem Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In den maßgebenden Manuskripten des Neuen Testamentes fehlt dieser abschließende Satz. Erst in späteren Handschriften ist er vorhanden. Das stellt aber meines Erachtens kein Problem dar, weil es in meinen Augen keinen besseren Satz gibt, um den Geist der gesamten Schrift zu reflektieren. Diese Worte befinden sich in absoluter Harmonie mit dem Rest der Bibel und stellen eine wirklich erhebende, einfühlsame Zusammenfassung dar. Dieser Satz würde auch im Anschluss an alle anderen Bitten des Vaterunsers gesprochen werden können. Er fasst die Hoffnungen der noch jungen Kirche zusammen, die in Leidenszeiten hineinkommt. Und gerade deshalb wird hier fast trotzig bekannt, denn es wird bekannt, dass das Böse final scheitern wird, dass wir auf Gottes statt auf Menschenhilfe vertrauen sollen. Auch für die junge Kirche heißt es, Verfolgungen, Leidenserfahrungen, teuflische Machtverhältnisse werden nie und nimmer das letzte Schlusswort über unser Leben als Gläubige anstimmen, sondern vielmehr das nicht endende Lob Gottes behält das letzte Wort. Und die christliche Kirche ist eine lobende Kirche. Die Antwort auf die Pforten der Hölle ist Lobpreis. Und gehen wir noch einmal den Dreischritt dieses letzten Satzes nach, der uns gerade in solchen Übergangszeiten, wie das vor den Sommerferien ist, eine entscheidende Hilfe sein kann. Erstens, denn dein ist das Reich. Erinnern wir uns, vor diesem Lobpreis stehen die sieben Bitten des Vaterunsers. Sie betreffen die Beziehung zu Gott, ebenso wie das tägliche Brot im umfassenden Sinn. Alle Lebensmittel gehören dazu, die wir zum Leben und Überleben benötigen, bis hin zur Bewahrung vor dem Bösen. Und zum Gelingen des Lebens sind das entscheidende Lebensmittel. Und wir haben vor unserem Vater im Himmel das Recht, diese Überlebensmittel zu erbitten. Denn dafür wurde von Gott selbst das Fundament gelegt. Das Fundament für unser aller Leben ist die Herrschaft Gottes. Im Vaterunser als Reich oder Königreich bezeichnet. Und das Wunderbare des Evangeliums ist nun, und das ist geradezu bemerkenswert, denn wenn wir eigentlich von einem Reich hören, das regiert wird, dann denken wir da in erster Linie eigentlich an Machtverhältnisse. Jetzt sagt aber das Evangelium, dass Gott seine Königsherrschaft nicht aus der Ferne über alle Welt ausübt, sondern mit dem ersten Auftreten von Jesus ist der Herrscher selbst zu uns in die Welt gekommen. Und damit hat er allen anderen Herrschaftsansprüchen die Legitimation über uns entzogen. Über allen angemaßten Herrschaften unseres Lebens und dieser Erde steht seit Krippe, Kreuz und leerem Grab der Herr selbst, der König aller Könige, Jesus, Gottes Sohn. Alles ist nun mit seinem Siegel gekennzeichnet. Und wir Gläubige dürfen allen angemaßten Herrschaftsansprüchen entgegenstellen, dass ihm die eigentliche Macht gehört. Denn sein ist das Reich. Und dieses Reich, diese Glanz und Gloria, das ist unendlich, unendlich hoch erhaben über alle hohlen Glitzergrößen dieser Welt, mit denen wir uns so beschäftigen. In irdischen Reichen, da triumphieren die einen über die anderen, da gibt es Sieger und Verlierer. Das Königreich Gottes aber hat Rettung für alle bereit, die ihr Herz auf dieses Land des Glaubens setzen. Und vergessen wir bitte nicht, niemals, gerade in solchen Veränderungszeiten, mitten in so manche Dunkelheit unseres Herzens, immer wieder fest aufzurufen, denn dein ist das Reich. Und klammern wir uns daran, gerade wenn Zwänge uns fesseln, wenn Ungerechtigkeit droht und wenn Not uns quälen will. Dieses denn dein ist das Reich, das sollten wir uns niemals verbieten lassen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wenn wir das bekennen, denn dein ist das Reich und dass das Reich mitten unter uns ist, sobald wir im Glauben an Jesus unser Leben gehen, dann lässt uns Jesus aber irgendwann auch sehr deutlich spüren, dass dieses Reich noch unvollendet ist. Und er lässt uns nicht im Unklaren über die Vollendung dieses Reiches. Ja, da haben wir eben aus der Lesung Offenbarung 20 gehört. Da hören wir von 1000 Jahren, in denen Jesus sichtbar für alle Menschen die ganze Erde regieren wird. Es geht also bei den prophetischen Aussagen der Bibel über das Reich Gottes nicht nur um unsere persönliche Seligkeit, sondern um die Vollendung der Heilsgeschichte mit der Menschheit insgesamt. Und das kann uns ja ein bisschen wegbringen von unserer Verhaftung auf uns selbst. Ja, gerade wenn wir Probleme haben, dann sehen wir ja immer und immer nur uns selbst. Und dieser Blick auf das Reich Gottes, das auf der einen Seite schon mitten unter uns ist, auf der anderen Seite aber erst vollendet werden wird, der kann uns helfen von diesem Individualismus. Ja, und die Bibel sagt es an ganz vielen Stellen, dass da was kommen wird. Das ist nicht alles abgeschlossen. Die Welt kann ja wohl auch kaum so bleiben, wie sie ist. alle Propheten des Alten Testamentes, Jona einmal abgesehen, reden von diesem zukünftigen Friedensreich. Nicht nur die Offenbarung redet davon, alle Propheten des Alten Testamentes. Die Offenbarung bündelt das Ganze, nennt dann einen Zeitbegriff, obwohl wir nicht so genau wissen können, ob er symbolisch oder wörtlich zu verstehen ist. Aber auf jeden Fall ist es eine gewaltige Zeitspanne. Da kommt noch etwas. Das Reich Gottes wird erst vollendet werden. Was nennen die biblischen Propheten für Kennzeichen von diesem Reich? Und ich glaube, das ist was sehr Ermutigendes, wenn wir uns das immer wieder anschauen und durchlesen. Manchmal hat man ja das Gefühl, das Alte Testament wird in der Kirche eigentlich immer nur so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Gerade die Prophetenschriften, die werden immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Aber dabei steckt doch da so viel Entscheidendes drin, so viel Hoffnung auf das zukünftige Reich. Kennzeichen dieses zukünftigen Reiches sind, ich will das nur ganz kurz skizzieren, es würde ja sonst viel zu lange dauern, das Böse wird auf dramatische Weise eingeschränkt sein durch die Bindung Satans. Das haben wir in der Lesung gehört. Und dies wird natürlich dazu führen, dass die Kräfte des Heiligen Geistes in ihrer ganzen Fülle ungehindert das Gute im Menschen hervorbringen werden. Ja, im Moment ist das ja ein Kampf in uns. Der hört ja auch nicht auf, dieser Kampf, nur weil wir gläubig werden. Vielleicht wird er sogar noch schlimmer. Das wird dort nicht mehr sein. Satan ist gebunden. Auf der ganzen Erde wird nun die frohe Botschaft von der Gnade Gottes ungehindert verbreitet werden. Was wird das für ein Unterschied sein? In so vielen Ländern dieser Welt darf das Evangelium heute nicht verkündigt werden. Das wird sich ändern. Die Israel-Frage wird gelöst werden. Es ist ja eine der komplexesten theologischen und politischen Fragen. Ja, wir merken das, wie das immer und immer wieder im Hintergrund gärt und wieder hervorbricht. Natürlich, es kann biblisch auch nicht anders sein. Die Israel-Frage in Kombination mit der Messias-Frage ist ja noch nicht geklärt. Aber da kommt noch was, sagen alle Propheten. Es wird sogar so sein, dass das Land Israel Träger der Botschaft sein wird. Und das ganze Land wird Jesu Regierungssitz sein. Jesus wird von Jerusalem aus regieren, Mittelpunkt des geistlichen Lebens sein. Die Menschheit wird eine Herde unter einem Hirten, Jesus selbst, werden. Wunderbare Bilder sind es, die uns die Propheten da geben. Jesaja spricht von einem Säugling, der an einem Schlangenloch spielen wird. Es wird nichts passieren. Ein Löwe und ein Lamm, sie werden zusammen herumtollen. Die Natur wird Heilung erfahren, botanische, zoologische Veränderungen. Und das wird bitter nötig sein nach dieser Zeit der Trübsal. Die Bibel nennt diese Hoffnung auf Vollendung des Reiches Gottes unsere glückselige Hoffnung. Wir dürfen also nicht zu individuell denken, sondern eher in weiten Kreisen. Mit der Wiederkunft Christi, die, wie ich denke, schon in dieser Zeit bereits mächtige Schatten wirft, wird dieses Reich anfangen. Und natürlich, das haben wir auch in der Offenbarung gehört, gibt es ein Gericht mit einem doppelten Ausgang. Das sagt die Bibel doch an jeder Stelle sehr, sehr deutlich. Denn dein ist das Reich. Unglaublich, was alles hinter diesem Begriff steckt. Das zweite denn dein ist die Kraft oder auch die Macht, griechisch Dynamis steht da. Beides könnte man übersetzen. Und wenn wir, ich hatte das schon angedeutet, so auf unsere heutige Welt blicken, gerade das 20. Jahrhundert, das stand ja unter dem Vorzeichen einer bedrohlichen Machtentfaltung von Staaten und Menschen, die ja dezidiert antichristlich waren. Da ist es ja eher andersherum. Zynische Machtsysteme, nationalsozialistisch, kommunistisch, wie niemals zuvor hat sich die Arroganz des Menschen gezeigt in all seiner Macht. Und auch in der Welt der Religionsgeschichte, da wird der Gottesbegriff immer wieder primär aus Machterlebnissen hergeleitet. Ja, da betet man irgendwelche Naturkräfte an, Übermacht der Naturkräfte. Ja, außerordentliche Fähigkeiten von Menschen werden da hervorgehoben. Menschen werden in einen gottgleichen Status gesetzt. Ob das die Pharaonen sind, der Herrscher von Babylon, ob das moderne Diktatoren sind wie Hitler, Stalin oder Putin, das kennzeichnet unser Zeitalter. Und das wird auf den Religionsbegriff übertragen. Aber das ist fatal. Denn die Bibel hat einen anderen Begriff von Macht und Kraft. Ja, diese heidnischen Vorstellungen, die wir teilweise auch im Islam finden, die sind nicht personal und primär irgendwie so an Naturkräfte gebunden. Die biblische Offenbarung, die handelt nicht von so einer magisch vorgegebenen, keine Rede und Gegenrede zulassende Naturmacht. Es geht um einen persönlichen Gott. Und wie schön haben wir das in der Gebetszeit gemerkt. Das wäre doch gar nicht möglich, wenn es hier nicht einen persönlichen Gott geben würde, an den wir uns richten. Da ist keine anonyme Naturmacht, irgendeine kalte Wand, sondern ein persönlicher Gott, der sich in der Geschichte offenbart hat. Anstelle der Naturkräfte, da steht die Macht und die Kraft eines persönlichen Gottes, der die Beziehung zu seinem Ebenbild, dem Menschen, sucht. Das ganze Alte Testament können wir das sehen, diese wunderbaren Befreiungsaktionen Gottes für sein Volk Israel, die absolute Bündnistreue, auch wenn das Volk untreu ist. Dieser Gott steht zu seinem Bund. Und wir sind als Gemeinde mit in diesen Bund hineingenommen. Im Neuen Testament, das ist nochmal ganz besonders, da konzentriert sich die gesamte göttliche Kraft und Macht auf die Person und das Werk von Jesus. Ja, Jesus ist im Evangelium der wahre Träger der göttlichen Macht. Und genau an dieser Stelle, da werden die Verhältnisse der Welt auf den Kopf gestellt. Das hatte ich schon mal angedeutet, wenn wir die Heilsgeschichte uns anschauen. Ich glaube, es war nicht leicht, einen Raum in der Herberge zu finden. Schauen wir die Geburt Jesu an. Ist das eine brachiale Kraft, eine Naturmacht, die sich da durchsetzt in der Weihnachtsgeschichte? Nein. Das geschieht viel untergründiger, viel tiefer und umfassender, ohne irgendwelche Kollateralschäden. Ja, nach langer Suche, da war der Raum dann doch da und die Krippe stand bereit für das Wunder von Bethlehem. Die demütige Kraft, die hatte sich Platz verschafft und Türen in der Welt geöffnet. Und diese Kraft kann die verschlossenen Türen öffnen und offene Türen für unsere Lebensentfaltung anbieten. Denn dieser Kraft können alle Riegel und Schlösser, alle Ketten dieser Welt letztlich keinen Widerstand leisten. Unter der Kraft der Liebe Gottes zerspringen die Ketten der Sündenlast und die herrliche Freiheit der Kinder Gottes liegt vor uns. Das Evangelium könnte uns beibringen, dass es uns nicht gut tut, mit brachialer Gewalt und hinterhältigen Tricksereien unser Leben zu bereichern. Wenn nicht einmal Gott, der Schöpfer allen Lebens, mit himmlischer Gewalt zugeschlagen hat, um seinen Platz in dieser Welt einzunehmen, dann wäre auch für uns der Weg des Evangeliums angemessen, ja, ein Verhalten zu zeigen, das das Leben als das größte Geschenk begreift und alles Gute zum Leben als Geschenk von Gott her versteht. Und das ist eine versöhnende Kraft. Und diese versöhnende Kraft, die würde uns dann befähigen, auch gewaltige Veränderungen in unserem Umfeld zu bewirken, in unseren Beziehungen. Die Kraft dazu steht zur Verfügung. Durch den Heiligen Geist, durch das Gebet, durch unser persönliches Gebet, zu dem das Vaterunser anleiten will, aber auch im wörtlichen Sinn mit den Worten: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist der Weg der Versöhnung. Und von der Krippe führt ein direkter Weg zum Kreuz. Und auch dort vollzieht Gott eine Umwertung der Werte der Welt. Die Macht Gottes hat sich zur Ohnmacht des Gekreuzigten bekannt. Und das ist eine Weisheit, die die Welt nicht versteht. Das kann nur im Glauben begriffen werden. Die Macht Gottes schließt menschliche Ohnmacht nicht aus, sondern umgreift sie, nimmt sie auf. Sie ist eine Macht, welche auch in der größten Ohnmacht noch mächtig ist. Und wenn das schon für das Kreuz sogar gilt, wie sehr dann für unser Leben? Und es steckt ja eine Kraft, eine Macht dahinter. Das ist diese Macht Gottes. Sie hat einen Namen, Agape, die Liebe. Ja, sie hat es zwar schwer in den Machtverhältnissen dieser Welt, aber spätestens mit dem Tod, der auch alle Mächtigen zu Staub verarbeitet, da wird deutlich werden, was wirklich bleibt. Paulus drückt es so aus im 1. Korintherbrief: nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Das ist die Macht und die Kraft Gottes. Und so können Christen ihre Mitmenschen fragen: nach welcher Macht richtest du dich in deinen ethischen und gesellschaftlich-politischen Entscheidungen? Wem erkennst du die letztgültige Macht zu? Welche Macht hat bei dir im Alltagsleben Priorität? Wir können Familien und Freunde auffordern, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, ihre Geschichte wahrzunehmen und doch deutlich zu sehen: Mächte und Herren kommen und gehen, die Liebe aber bleibt. Und das ist keine sentimentale Floskel, sondern das ist in der Person von Jesus Fleisch geworden. Eine wirksame Maßnahme in den Realitäten dieser Welt. Das ist die Kraft Gottes. Denn dein ist die Kraft. Und das Dritte, denn dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So endet der letzte Satz mit diesem letzten Teilstück, mit einem kolossalen Bekenntnis, ja, Herrlichkeit in Ewigkeit. Zwei biblische Kernbegriffe, die aufs Engste miteinander verknüpft sind, aber mit denen wir als endliche Geschöpfe auch unsere Probleme haben. Denn mit der Herrlichkeit, da ist es oft nicht so gut bestellt in unserem Leben. Und so kämpft auch der gläubige Mensch bis zu seinem letzten Atemzug mit der Sünde. Genauso ist es mit der Ewigkeit. Eine unserer menschlichen Grundängste ist das Auseinanderdriften von Zeit und Ewigkeit. Wir artikulieren diese Angst in Redewendungen über die Zeit. Da sagen wir, die Zeit zerrinnt zwischen den Fingern. Die Zeit läuft uns davon. Und wir bekommen sie nicht so zu fassen, dass wir sie festhalten können. Der christliche Liederdichter Gerhard Terstegen, haben auch ein Lied von ihm hier gesungen, drückt es so aus: Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. In diesem Lied von Terstegen wird deutlich, dass wir die Ewigkeit mit ihrer ganzen Fülle noch vor uns haben. Mancher Moment unseres Lebens, der mag uns wie eine kleine Ewigkeit vorkommen. Die große Ewigkeit aber liegt noch in der Zukunft. Sie ist noch nicht gegenwärtig, sondern bisher nur ein Ziel, das angesteuert wird. Terstegen sieht unser Leben im Bild des Wanderers. Wir sind unterwegs. Auch Paulus, der große Apostel Paulus, nach so viel Christuserkenntnis, sagt er an einer Stelle im Philipperbrief: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Ich strecke mich aber aus nach dem, was vor mir liegt, und vergesse, was hinter mir liegt. Ein Wanderer. Wohin aber wir immer wandern mögen, am Ende münden unsere Wanderwege in die große Ewigkeit ein. Und um die Orientierungslosigkeit dieses Wanderers zu beenden, formuliert Terstegen eine ganz demütige Bitte: O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne. Der Dichter sehnt sich danach, die Ewigkeit möge auf uns einwirken, in uns hineinwirken, in unsere Herzen wirken. Das heißt, er versteht, sie ist gewöhnungsbedürftig. Wir müssen uns Stück für Stück daran gewöhnen. Und leider füllen wir unser Leben mit allem Möglichen, aber nicht mit Gedanken an die Ewigkeit. Eine große geistliche Aufgabe besteht gerade darin, für uns Menschen, für dieses Gewöhnungsprogramm, für die Ewigkeit offen zu sein. Und je mehr wir in diesem Programm fortschreiten, desto gewisser entsteht die Tatsache in unserem Herzen: Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Und wenn wir ehrlich sind, trifft das auch zu, denn keiner von uns ist eigentlich irgendwo zu Hause in dieser Zeit. Wir täuschen uns, wenn wir uns in dieser Zeit zu Hause fühlen. Mancher von uns mag im Augenblick in diesem Umgewöhnungsprozess drinstehen. Das Gefühl zu entwickeln, sich in dieser Zeit heimatlos und mehr in der Ewigkeit zu Hause zu fühlen. Und das ist gut. Ich rede nicht von Weltflucht. Das hat uns Jesus nicht verheißen. Er sagt im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Aber diesen Umgewöhnungsprozess, mehr und mehr zu verstehen, unser Heim ist nicht in dieser Zeit, da sollten wir so schnell wie möglich damit anfangen. Denn wir wissen ja nicht, wie viel Zeit uns noch bestellt ist. Und vielleicht kann das regelmäßige Beten des Vaterunsers, ja, ich denke, das müssen wir uns immer wieder klar machen, das sind keine heruntergeleierten Worte, sondern es ist ein unglaubliches Privileg der Kirche Jesu Christi, dass sie dieses Gebet beten darf. Und vielleicht können wir das mehr und mehr in unser Gebetsleben integrieren. Und ich glaube, dann kommen wir in diesen Umgewöhnungsprozess hinein, diese Akzentverlagerung in unseren Gefühlen, in unserem Glauben. Und dann spüren wir mehr und mehr, wenn wir dieses Gebet beten, dann gibt es keinen Alltag mehr. Ja, das ist nicht mehr der alte Trott dieser Welt, diese Worte. Da ist Licht, Hoffnung, Gnade, Liebe, Jubel, Lobpreis und eine neue Wahrheit ergreift Besitz von unserem Herzen. Es gibt in allem Sterben dieser Welt ein Auferstehen aus Gottes Kraft in Herrlichkeit. Und wir müssen nicht in andere Welten fliehen, Meditation üben. Nein, der barmherzige Gott bringt durch Jesus seine Herrlichkeit, sein Leben zu uns, in unsere Dunkelheit, in unsere Ohnmacht und in unsere Vergänglichkeit. Davor brauchen wir keine Angst zu haben. Denn am Ende wird die wunderbare, unerschütterliche Gewissheit stehen, die Ter Stegen so bezeugt, es ist nur einer ewig und an allen Enden und wir sind in seinen Händen. So können wir uns mit Ruhe und Gelassenheit in diesen Prozess begeben. Je eher wir damit anfangen, desto besser. Es wird nur Gutes dabei herauskommen. Genauso, immer so, wenn eine Gemeinde sich mit dem Vater Unser beschäftigt. Und dazu helfe uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.